Rainer, lies mal vor. Kapitel 12. Frau von Saint-Merin. Es war wirklich eine düstere Szene im Hause des Herrn von Villefort vorgefallen. Nachdem die drei Damen auf den Ball gegangen waren, wohin, trotz aller Bitten der Frau von Villefort, ihr Gatte sie nicht begleiten wollte, schloss sich der Staatsanwalt, seiner Gewohnheit gemäß, in sein Kabinett mit einem Haufen von Akten ein, der jeden anderen erschreckt, der jedoch im gewöhnlichen Lauf der Dinge seinen kräftigen Arbeitshunger kaum befriedigt hätte. Doch diesmal waren die Aktenstöße nur Sache der Form. Villefort schloss sich nicht ein, um zu arbeiten, sondern um nachzudenken. Nachdem der Befehl gegeben war, ihn nur bei Vorfällen von großer Wichtigkeit zu stören, setzte er sich in seinen Lehnstuhl und fing noch einmal an, alles zu erwägen, was seit 7 bis 8 Tagen den Becher seines finsteren Kummers und seiner bitteren Erinnerungen überströmen ließ. Sodann öffnete er eine Schublade seines Schreibtisches und zog das Bündel mit seinen persönlichen Noten hervor. Wertvolle Manuskripte, auf denen er auch mit Ziffern, die nur ihm bekannt waren, die Namen aller derer verzeichnet hatte, die auf seiner politischen Laufbahn, bei seinen Finanzoperationen, bei seiner Tätigkeit als Staatsanwalt oder bei seinen geheimen Liebschaften seine Feinde geworden waren. Ihre Zahl schien ihm heute, wo er zu zittern anfing, furchtbar. Und doch hatten ihn alle diese Namen, so mächtig ihre Träger auch waren, oft lächeln lassen. Wie der Reisende lächelt, der von dem höchsten Gipfel des Berges hinab zu seinen Füßen die spitzigen Felsen, die rauen, beschwerlichen Wege und die Ränder der Abgründe erblickt, an denen er, um auf die Höhe zu gelangen, so lange und so mühsam hatte umherklettern müssen. Als er alle diese Namen durchgegangen, als er sie wieder gelesen, wohlerwogen und in seinen Listen mit Bemerkungen versehen hatte, schüttelte er den Kopf und murmelte: Nein, keiner dieser Feinde hätte geduldig und in der Stille arbeitend bis zu dem Tag gewartet, zu dem wir nun gelangt sind, um mich erst jetzt mit diesem Geheimnis niederzuschmettern. Zuweilen, wie Hamlet sagt, dringt das Geräusch der am tiefsten verborgenen Dinge aus der Erde hervor und tanzt wie das Feuer des Phosphors toll in der Luft umher. Doch dies sind Flammen, die nur einen Augenblick leuchten, um irre zu leiten. Die Geschichte wird von dem Korsen irgendeinem Priester erzählt worden sein, der sie seinerseits weitererzählt hat. Herr von Monte Cristo wird sie erfahren haben, und um sich aufzuklären... Doch wozu sich aufklären? Fuhr Herr von Villefort nach kurzem Nachdenken fort. Welches Interesse kann Herr von Monte Cristo, Herr Zaccone, der Sohn eines maltesischen Reeders, der Besitzer eines thessalischen Silberbergwerks, der zum ersten Mal nach Frankreich kommt, welches Interesse kann er haben, sich über eine geheime Tat wie diese aufzuklären? Aus all den unzulänglichen Nachrichten, die mir von diesem Abbé Busoni und von diesem Lord Wilmore, von dem Freund und dem Feind gegeben worden sind, ergibt sich eines klar und zweifellos. In keiner Zeit, in keinem Fall, unter keinen Umständen kann die geringste Berührung zwischen ihm und mir stattgefunden haben. Doch Herr von Villefort sagte dies, ohne selbst daran zu glauben. Das Schrecklichste für ihn war nicht die Enthüllung, denn er konnte leugnen oder sich sogar verantworten. Wenig kümmerte ihn das Mene Tekel Uparsin, das plötzlich in blutigen Buchstaben an der Wand erschien. Aber es bekümmerte ihn, dass er den Körper nicht kannte, dem die schreibende Hand angehörte. In dem Augenblick, wo er sich selbst zu beruhigen suchte und sich, statt der politischen Zukunft, die er in seinen ehrgeizigen Träumen zuweilen in der Ferne erblickt hatte, aus Furcht, diesen seit langer Zeit schlummernden Feind zu wecken, eine auf die Freuden des häuslichen Herdes beschränkte Zukunft ausmalte, erscholl das Geräusch eines Wagens im Hof. Dann hörte er auf seiner Treppe den Gang einer betagten Person und Schluchzen und Wehklagen. Er stieß schnell den Riegel seiner Tür zurück und bald trat eine alte Dame ein, ohne angemeldet zu sein, ihren Schal auf dem Arm und ihren Hut in der Hand haltend. Unter ihren weißen Haaren trat eine Stirn, matt wie vergilbtes Elfenbein, hervor, und ihre Augen, in deren Ecken das Alter tiefe Runzeln gegraben hatte, verschwanden beinahe unter der Anschwellung von Weinen.
»Oh, mein Herr«, sagte sie, »oh, mein Herr, welch ein Unglück! Ich werde auch sterben, oh, ja, ich sterbe sicherlich ebenfalls.«
Und sie sank in den Lehnstuhl, welcher der Tür zunächst stand, und brach in ein Schluchzen aus. Die Bedienten, die auf der Schwelle standen und nicht weiter zu gehen wagten, schauten Nortiers alten Diener an, der, als er das Geräusch vernahm, aus den Zimmern seines Herrn herbeilief. Villefort stand auf und ging auf seine Schwiegermutter zu, denn sie war es.
»Mein Gott, was ist denn vorgefallen?« fragte er. »Was beugt sie so sehr nieder? Begleitet sie Herr von Saint-Meran nicht?«
»Herr von Saint-Meran ist tot«,
sagte die alte Marquise ohne Einleitung, ohne Ausdruck und mit einer Art von Stumpfsinn. Villefort wich einen Schritt zurück, schlug seine Hände aneinander und stammelte:
»Tot? So gestorben? So plötzlich gestorben?«
»Vor 8 Tagen«, sagte Frau von Saint-Meran, »stiegen wir nach Tisch miteinander in den Wagen. Herr von Saint-Meran war seit einiger Zeit leidend, doch der Gedanke, unsere liebe Valentine wiederzusehen, machte ihn mutig, und er wollte trotz seiner Schmerzen abreisen. 6 Stunden von Marseille wurde er aber, nachdem er seine gewöhnlichen Pillen verschluckt hatte, von einem so tiefen Schlafe ergriffen, dass es mir ganz unnatürlich vorkam. Plötzlich schien sich sein Gesicht zu röten und die Adern seiner Schläfen heftiger als gewöhnlich zu schlagen. Da jedoch die Nacht eingebrochen war und ich nichts mehr sah, so ließ ich ihn schlafen. Bald stieß er einen dumpfen, schmerzhaften Schrei aus, wie ein Mensch, der im Traum leidet, und warf mit einer ungestümen Bewegung seinen Kopf zurück. Ich ließ den Postillon halten, rief laut den Namen meines Gatten, wollte ihn an meinem Flakon mit flüchtigen Salzen riechen lassen, aber alles war vorbei. Er war tot, und ich kam mit seinem Leichnam in Aix an.«
Villefort stand ganz verwundert und mit offenem Mund vor der alten Dame.
»Sie ließen ohne Zweifel einen Arzt rufen.«
»Auf der Stelle, doch es war, wie gesagt, zu spät.«
»Allerdings. Aber er vermochte doch wenigstens zu erkennen, an welcher Krankheit der arme Marquis gestorben war.«
»Mein Gott, ja. Er sagte mir, es scheint ein Schlaganfall gewesen zu sein.«
»Und was taten Sie so dann?«
»Herr von Saint-Meran äußerte stets, wenn er fern von Paris sterben sollte, so wünsche er, dass man seinen Körper in die Familiengruft bringe. Ich ließ ihn in einen bleiernen Sarg legen und reiste ihm ein paar Tage voran.«
»Oh Gott, arme Mutter«, sagte Villefort, »solche Sorgen, nach einem solchen Schlag und in ihrem Alter.«
»Gott hat mir bis zum Ende Kraft verliehen. Überdies hätte er sicherlich für mich getan, was ich für ihn getan habe. Es ist wahr, seitdem ich ihn dort verließ, kam ich mir wie wahnsinnig vor. Ich kann nicht mehr weinen. Wohl, sagt man, in meinem Alter habe man keine Tränen mehr. Es scheint mir jedoch, solange man leidet, sollte man weinen können. Wo ist Valentine, mein Herr? Ihr zuliebe kehrten wir zurück. Ich will meine Valentine sehen.«
Villefort mochte nicht antworten, Valentine sei auf einem Ball, und sagte der Marquise nur, ihre Enkelin sei mit ihrer Stiefmutter ausgefahren und man werde sie benachrichtigen.
»Auf der Stelle, mein Herr, auf der Stelle, ich bitte Sie«,
sagte die alte Dame. Villefort nahm den Arm der Frau von Saint-Meran unter den seinen und führte sie in ihre Wohnung.
»Ruhen Sie aus, meine Mutter«, sagte er.
Die Marquise schaute bei diesen Worten empor, und als sie den Mann sah, der sie an ihre so sehr beklagte Tochter erinnerte, die für sie in Valentin wieder auflebte,
fühlte sie sich durch den Namen Mutter erschüttert, brach in Tränen aus und sank auf die Knie vor ihrem Polsterstuhl, in dem sie ihr ehrwürdiges Haupt begrub. Villefort empfahl sie der Sorge der Frauen, während der alte Barrois ganz erschrocken wieder zu seinem Herrn hinaufstieg. Denn nichts erschreckt die Greise so sehr, als wenn der Tod einen Augenblick ihre Seite verlässt, um einen anderen Greis zu treffen. Während Frau von Saint-Marin, immer noch kniend, aus der Tiefe ihres Herzens betete, ließ Villefort einen Wagen kommen und suchte bei Frau von Morcerf seine Frau und seine Tochter selbst auf, um sie nach Hause zu führen. Er war so bleich, als er auf der Schwelle des Salons erschien, dass ihm Valentin mit dem Ausruf entgegenlief: »Oh, mein Vater! Es ist irgendein Unglück geschehen!« »Deine gute Mama ist soeben angekommen, Valentin«, sagte Herr von Villefort.
»Und mein Großvater?«
fragte das Mädchen zitternd. Herr von Villefort antwortete nur, indem er ihr seinen Arm anbot. Und gerade rechtzeitig. Valentin wankte, vom Schwindel ergriffen. Frau von Villefort beeilte sich, sie zu unterstützen und half ihrem Mann, sie nach dem Wagen zu bringen.
»Das ist doch seltsam«, sagte Frau von Villefort. »Wer hätte das vermuten können? Oh, das ist seltsam.«
Und die ganze Familie entfernte sich so und warf einen traurigen Schatten wie einen schwarzen Mantel auf den übrigen Abend. Unten an der Treppe fand Valentin Barrois, der auf sie wartete.
»Herr Nortier wünscht Sie heute Abend zu sehen«,
flüsterte er ihr zu.
»Sagen Sie ihm, ich werde zu ihm kommen, sobald ich meine gute Großmutter verlasse«, sprach Valentin.
In seinem Zartgefühl hatte das Mädchen begriffen, dass zu dieser Stunde Frau von Saint-Marin am meisten seiner bedürfe. Valentin traf ihre Großmutter im Bett. Stumme Liebkosungen, schmerzhafte Herzenswallungen, unterbrochene Seufzer, brennende Tränen begleiteten dieses Wiedersehen, dem am Arme ihres Gatten Frau von Villefort beiwohnte, anscheinend voll Achtung für die unglückliche Witwe. Nach einem Augenblick neigte sie sich an das Ohr ihres Gatten und sagte:
»Ich will mich mit ihrer Erlaubnis entfernen, denn mein Anblick scheint ihre Schwiegermutter noch mehr zu betrüben.«
Frau von Saint-Marin hörte dies und flüsterte Valentin zu:
»Ja, ja, sie mag gehen, aber du bleibst.«
Frau von Villefort entfernte sich und Valentin blieb allein am Bett ihrer Großmutter. Denn, bestürzt über diesen unvorhergesehenen Tod, folgte der Staatsanwalt seiner Frau. Barrois war indessen wieder zu dem alten Nortier hinaufgegangen. Dieser hatte den ganzen Lärm gehört und, wie gesagt, seinen Diener abgeschickt, um sich erkundigen zu lassen. Bei seiner Rückkehr befragte das lebendige und gescheite Auge den Boden.
»Ach, Herr«, sagte Barrois, »ein großes Unglück ist geschehen. Frau von Saint-Marin ist angekommen und ihr Gemahl ist tot.«
Herr von Saint-Marin und Nortier waren nie durch enge Freundschaft verbunden gewesen. Man weiß aber, welche Wirkung die Kunde vom Tod eines Altersgenossen stets auf einen Greis hervorbringt. Nortier ließ das Haupt auf die Brust sinken und dann schloss er das linke Auge.
»Fräulein Valentin«, sagte Barrois.
Nortier machte ein bejahendes Zeichen.
»Sie ist auf dem Ball, wie der gnädige Herr wohl weiß, denn sie kam in großer Toilette hierher, um Abschied zu nehmen.«
Nortier schloss abermals das linke Auge.
»Ja, sie wollen sie sehen.«
Der Greis bedeutete durch ein Zeichen, dass er es wünschte.
»Nun, man wird sie ohne Zweifel bei Frau von Morcerf holen. Ich erwarte ihre Rückkehr und sage ihr, sie möge heraufkommen. Ist es so recht?«
»Ja«, antwortete der Gelähmte. Barrois wartete, wie wir gesehen, auf Valentins Rückkehr und teilte ihr den Wunsch ihres Großvaters mit. Und so ging sie auch zu Nortier hinauf, als sie Frau von Saint-Marin verließ, die, so aufgeregt wie sie auch war, endlich der Müdigkeit unterlag und in einen fieberhaften Schlaf verfiel. Man hatte in den Bereich ihrer Hand einen Tisch gestellt, auf dem eine Flasche mit Orangeade, ihrem gewöhnlichen Getränk und ein Glas standen. Valentin umarmte den Greis, der sie so zärtlich anschaute, dass das Mädchen abermals Tränen, deren Quelle es versiegt glaubte, seinen Augen entstürzen fühlte. Der Greis verharrte bei seinem Blick.
»Ja, ja«, sagte Valentin, »du willst mir sagen, ich habe immer noch einen guten Großvater.«
Der Greis bedeutete durch ein Zeichen, dass er wirklich dies habe durch seinen Blick sagen wollen.
»Ach, zum Glück«, versetzte Valentin, »mein Gott, was würde sonst aus mir werden?«
Es war 1 Uhr morgens. Marois hatte Lust, sich niederzulegen und bemerkte daher, nach einem so schmerzhaften Abend bedürfe jedermann der Ruhe. Der Greis wollte nicht sagen, seine Ruhe sei es, sein Kind anzuschauen. Er verabschiedete Valentin, der die Ermattung und der Schmerz in der Tat ein leidendes Aussehen verliehen. Als sie am anderen Morgen bei ihrer Großmutter eintrat, fand sie diese im Bett. Das Fieber hatte sich nicht gelegt. Es brannte im Gegenteil ein düsteres Feuer in den Augen der Marquise, und sie schien das Opfer einer heftigen Nervenaufregung zu sein.
»Oh mein Gott, gute Maman, leiden Sie mehr?«
rief Valentin, als sie diese Zeichen der Aufregung wahrnahm.
»Nein, meine Tochter, nein«, sagte Frau von Saint-Marin, »aber ich erwartete mit Ungeduld dein Erscheinen, um deinen Vater holen zu lassen.«
»Meinen Vater?«
fragte Valentin unruhig.
»Ja, ich will ihn sprechen.«
Valentin wagte es nicht, sich dem Wunsch ihrer Großmutter, dessen Ursache sie überdies nicht kannte, zu widersetzen, und einen Augenblick nachher trat Villefort ein.
»Mein Herr«,
sagte Frau von Saint-Marin, ohne irgendeinen Eingang und als befürchtete sie, es könnte ihr an Zeit fehlen.
»Sie haben mir geschrieben, es handle sich um die Verheiratung dieses Kindes.«
»Ja, gnädige Frau«, antwortete Villefort, »und es ist sogar mehr als ein Plan. Es ist ein Abkommen.«
»Ihr Schwiegersohn heißt Franz d'Épinay?«
»Ja, gnädige Frau.«
»Er ist der Sohn des Generals d'Épinay, der zu den Unseren gehörte, und einige Tage, ehe der Usurpator von der Insel Elba zurückkehrte, ermordet wurde?«
»So ist es.«
»Diese Verbindung mit einer Enkelin des Jakobiners widerstrebt ihm nicht?«
»Unsere Bürgerkämpfe sind glücklicherweise vorbei, meine Mutter«, sagte Villefort. »Herr d'Épinay war bei dem Tod seines Vaters beinahe ein Kind. Er kennt Herrn Nortier sehr wenig und wird ihn, wenn nicht mit Vergnügen, doch wenigstens mit Gleichgültigkeit sehen.«
»Ist er eine schickliche Partie?«
»In jeder Beziehung. Der junge Mann erfreut sich allgemeiner Achtung.«
Während dieser ganzen Unterredung war Valentin stumm geblieben.
»Wohl, mein Herr«,
sagte Frau von Saint-Marin nach kurzem Nachdenken,
»Sie müssen sich beeilen, denn ich habe wenig Zeit mehr zu leben.«
»Sie, gnädige Frau? Sie, gute Mutter?«
riefen gleichzeitig Herr von Villefort und Valentin.
»Ich weiß, was ich sage«,
versetzte die Marquise.
»Sie müssen sich also beeilen, damit, da es die Mutter nicht vermag, wenigstens die Großmutter ihre Ehe segnen kann. Ich bin die Einzige, die ihr noch von Seiten meiner armen René bleibt, die sie so schnell vergessen haben, mein Herr.«
»Sie bedenken nicht, dass ich diesem armen Kind eine Mutter geben musste.«
»Eine Stiefmutter ist nie eine Mutter, mein Herr. Doch es handelt sich nicht darum, sondern um Valentin. Lassen wir die Toten ruhen.«
All dies wurde mit einer solchen Geschwindigkeit und mit einem Ausdruck gesprochen, dass es schien, die Aufregung der Kranken ginge in ein Delirium über.
»Es soll nach Ihrem Wunsche gehen«, sagte Villefort, »und dies umso mehr, als Ihr Wunsch mit dem meinigen in Einklang steht. Sobald Herr d'Épinay nach Paris zurückgekehrt ist...«
»Meine gute Mutter«,
unterbrach ihn Valentin,
»die Schicklichkeit, die neue Trauer. Würden Sie eine Ehe unter so trüben Umständen schließen wollen?«
»Meine Tochter«,
versetzte rasch die Großmutter.
»Keine solchen Alltagsreden. Die schwache Geister hindern auf solide Weise, ihre Zukunft zu gründen. Ich habe auch am Sterbebett meiner Mutter geheiratet und bin darum nicht unglücklich gewesen.«
»Abermals dieser Todesgedanke«, rief Wilfor.
»Abermals. Immer. Ich sage Ihnen, dass ich sterben werde, hören Sie. Nun wohl, ehe ich sterbe, will ich meinen Schwiegersohn sehen. Ich will ihm befehlen, meine Enkelin glücklich zu machen. Ich will in seinen Augen lesen, ob er mir gehorchen will. Kurz, ich will ihn kennenlernen, um ihn aus der Tiefe meines Grabes aufzusuchen, wenn er nicht wäre, was er sein soll, wenn er nicht wäre, was er sein muss«,
fügte die alte Frau mit einem furchtbaren Ausdruck hinzu.
»Gnädige Frau«, sagte Wilfor, »Sie müssen die aufgeregten Gedanken, die fast an Wahnsinn grenzen, von sich entfernen. Liegen die Toten einmal in ihren Gräbern, so schlafen sie darin, um sich nie mehr zu erheben.«
»Oh ja, ja, gute Mutter, beruhige dich«, rief Valentin.
»Und ich, mein Herr, sage Ihnen, dass es nicht so ist, wie Sie glauben. Diese Nacht lag ich in furchtbarem Schlaf, denn ich sah mich gleichsam schlummern, als ob meine Seele bereits über meinem Leib schwebte. Meine Augen, die ich gewaltsam offen halten wollte, schlossen sich unwillkürlich und dennoch, ich weiß wohl, dass Ihnen dies unmöglich vorkommen wird, Ihnen, mein Herr, ich sah mit geschlossenen Augen, auf derselben Stelle, wo Sie sind, aus jener Ecke kommend, in der eine Tür ist, die nach dem Ankleidezimmer von Frau von Belfort geht, geräuschlos eine weiße Gestalt hervortreten.«
Valentin stieß einen Schrei aus.
»Das Fieber hat sie aufgeregt«, sagte Wilfor.
»Zweifeln Sie, wenn Sie wollen, doch ich bin dessen, was ich sagte, gewiss. Ich sah eine weiße Gestalt, und als sollte ich durch das Zeugnis eines anderen Sinnes noch bestärkt werden, hörte ich das Glas rücken, das hier auf dem Tisch steht.«
»Oh, gute Mutter, das war ein Traum.«
»Es war so wenig ein Traum, dass ich die Hand nach der Glocke ausstreckte und dass der Schatten bei dieser Gebärde verschwand. Die Kammerfrau trat mit einem Licht ein.«
»Und doch, sie hat niemand gesehen?«
»Die Geister zeigen sich nur denen, die sie sehen sollen. Es war die Seele meines Mannes.«
»Oh«, sagte Wilfor, unwillkürlich in der innersten Tiefe erschüttert, »gestatten Sie diesen finsteren Gedanken keinen Einfluss. Sie werden mit uns leben. Sie werden lange Zeit glücklich, geliebt, geehrt leben. Und wir werden machen, dass sie vergessen.«
»Nie, nie, nie«,
rief die Marquise.
»Wann kommt Herr d'Epigny zurück?«
»Wir erwarten ihn jeden Augenblick.«
»Das ist gut. Sobald er angekommen ist, benachrichtigen Sie mich. Eilen wir, eilen wir. Dann möchte ich auch gern einen Notar sehen, um mich zu vergewissern, dass unsere ganze Habe Valentin zukommt.«
»Oh, meine Mutter«,
murmelte Valentin, ihre Lippen auf die glühende Stirn der alten Frau drückend.
»Sie wollen mich also töten? Mein Gott, Sie haben Fieber. Nicht einen Notar muss man rufen, sondern einen Arzt.«
»Einen Arzt«,
sagte sie, die Achseln zuckend.
»Ich leide nicht. Ich habe nur Durst.«
»Was trinken Sie denn, gute Mama?«
»Du weißt wie immer meine Orangeade. Mein Glas steht dort auf dem Tisch. Gib es mir, Valentin.«
Valentin goss die Orangeade aus der Flasche in ein Glas, nahm dieses mit unwillkürlichem Schrecken und gab es ihrer Großmutter, denn es war dasselbe Glas, das, wie sie behauptete, der Schatten berührt hatte. Die Marquise leerte das Glas auf einen Zug. Dann drehte sie sich auf ihrem Kopfkissen um und wiederholte:
»Den Notar, den Notar!«
Herr von Wilfort ging weg. Valentin setzte sich an das Bett ihrer Großmutter. Die Arme schien selbst sehr des Arztes zu bedürfen, den sie der alten Frau empfohlen hatte. Eine flammenartige Röte brannte auf ihren Wangen, ihr Atem war kurz und keuchend, und ihr Puls schlug, als ob sie Fieber hätte. Der Grund war, dass sie an Maximilians Verzweiflung dachte, wenn er erfahren würde, dass Frau von Saint-Marin, statt eine Verbündete zu sein, ohne ihn zu kennen, handelte, als ob sie seine Feindin wäre. Mehr als einmal dachte Valentin daran, ihrer Großmutter alles zu sagen, und sie würde keinen Augenblick gezögert haben, hätte Maximilien Morel, Albert von Morcerf oder Raoul von Château Renaud geheißen. Aber Morel war von plebejischer Abkunft, und Valentin kannte die Verachtung, welche die stolze Marquise von Saint-Marin gegen alles hegte, was nicht von Adel war. Ihr Geheimnis war also stets in dem Augenblick, wo es zutage treten wollte, durch die traurige Gewissheit zurückgedrängt worden, dass sie es unnötig preisgeben würde und dass alles verloren wäre, wenn das Geheimnis einmal zur Kenntnis ihres Vaters oder ihrer Stiefmutter gelangt sei. So vergingen etwa 2 Stunden, während deren Frau von Saint-Marin in heißem, unruhigem Schlaf lag. Man meldete den Notar. Obgleich diese Meldung sehr leise gemacht wurde, erhob sich doch Frau von Saint-Marin aus ihrem Kopfkissen. Der Notar war an der Tür, er trat ein.
»Geh, Valentin«, sagte Frau von Saint-Marin, »und lass mich mit diesem Herrn allein.«
»Aber meine Mutter,
geh, geh.«
Das Mädchen küsste ihre Großmutter auf die Stirn und entfernte sich, ihr Taschentuch vor den Augen. An der Tür fand Valentin den Kammerdiener, der ihr sagte, der Arzt warte im Salon. Valentin ging rasch hinab. Der Arzt war ein Freund der Familie und zugleich einer der geschicktesten Männer der Zeit. Er liebte Valentin, die er zur Welt hatte kommen sehen, ungemein. Er besaß eine Tochter, ungefähr von dem Alter Valentins, doch diese Tochter war von einer brustkranken Mutter geboren, und der Arzt lebte in beständiger Angst um sein Kind.
»Ah«, sagte Valentin, »mein lieber Herr d'Avrigny, wir erwarteten Sie mit Ungeduld. Doch vor allem, wie befinden sich Madeleine und Antoinette?«
Madeleine war Herrn d'Avrignys Tochter und Antoinette seine Nichte. Herr d'Avrigny antwortete traurig lächelnd, »Antoinette sehr gut, Madeleine ziemlich gut. Sie haben mich holen lassen, liebes Kind. Es ist weder Ihr Vater noch Frau von Villefort krank. Was Sie selbst betrifft, so sehe ich zwar, dass Sie sich von Ihren Nerven nicht freimachen können, glaube aber doch, dass Sie meiner sonst nicht bedürfen als meines Rates, Ihre Einbildungskraft nicht so auf weitem Felde umherschweifen zu lassen.« Valentin errötete. Herr d'Avrigny trieb die Wissenschaft der Divination bis zum Wunderbaren, denn er war einer von den Ärzten, welche das Körperliche stets auf geistigem Wege behandelten.
»Nein«, sagte sie, »man hat Sie meiner armen Großmutter wegen gerufen. Nicht wahr, Sie wissen, welch ein Unglück uns widerfahren ist?«
»Ich weiß es nicht.«
»Ach«,
sagte Valentin, ein Schluchzen unterdrückend, »mein Großvater ist gestorben.«
»So plötzlich?«
»An einem Schlaganfall.«
»An einem Schlaganfall«, wiederholte der Arzt.
»Ja, und meine arme Großmutter hat nun der Gedanke erfasst, ihr Gatte, den sie nie verlassen, rufe sie, und sie werde bald mit ihm vereinigt sein. Oh, Herr d'Avrigny, gehen Sie zu meiner armen Großmutter. Sie ist in ihrem Zimmer mit dem Notar.«
»Gut, ich eile. Und, Herr Nortier?«
»Immer derselbe, vollkommene Klarheit und Schärfe des Geistes, aber auch dieselbe Unbeweglichkeit, dieselbe Stummheit.«
»Und dieselbe Liebe für Sie, nicht wahr, mein gutes Kind?«
»Ja«, erwiderte Valentin mit einem Seufzer, »er liebt mich sehr.«
»Wer sollte Sie nicht lieben?«
Valentin lächelte traurig.
»Und woran leidet Ihre Großmutter?«
»An einer sonderbaren Nervenaufregung. Ihr Schlaf ist unruhig und seltsam. Sie behauptete heute Morgen, während ihres Schlummers schwebe ihre Seele über dem Körper. Und das ist doch Delirium. Sie versichert mir, sie habe einen Geist in ihr Zimmer treten sehen und das Geräusch gehört, das der Geist, als er ihr Glas berührte, gemacht habe.«
»Das ist sonderbar«,
äußerte der Doktor. Ich wusste nicht, dass Frau von Saint-Marat solchen Sinnestäuschungen unterworfen ist.
Es ist das erste Mal, dass ich sie so gesehen habe, entgegnete Valentin, und es wurde mir sehr Angst um sie, denn ich hielt sie für wahnwitzig. Und mein Vater? Sie kennen meinen Vater gewisser als einen ernsten Mann. Nun, selbst auf meinen Vater schien die Sache einen starken Eindruck hervorzubringen.
Wir werden sehen, versetzte Herr d'Avrigny. Was Sie mir da sagen, kommt mir ganz eigentümlich vor.
Der Notar entfernte sich und man benachrichtigte Valentin, ihre Großmutter sei allein.
Gehen Sie mit hinauf? Fragte der Doktor.
Oh, ich wage es nicht. Sie hat mir verboten, sie holen zu lassen. Dann bin ich, wie Sie sagen, selbst aufgeregt, fieberhaft, missgestimmt. Ich will einen Gang in den Garten machen, um mich zu erholen.
Der Doktor drückte Valentin die Hand und während er zu ihrer Großmutter hinaufging, stieg sie die Freitreppe hinab. Wir brauchen nicht zu sagen, welcher Teil des Gartens Valentins Lieblingsspaziergang war. Nachdem sie zwei- oder dreimal an dem Blumenbeete hin und her gewandert, welche das Haus umgab, nachdem sie eine Rose gepflückt, um sie in ihren Gürtel oder in ihre Haare zu stecken, wandelte sie gewöhnlich an der düsteren Allee fort, die zu der Bank führte, und von der Bank begab sie sich zu dem Gitter. Diesmal machte Valentin ihrer Gewohnheit gemäß mehrere Gänge unter den Blumen, doch ohne eine zu pflücken. Ihr Herz war zu traurig. Dann wandte sie sich der Allee zu. Während sie weiter schritt, kam es ihr vor, als hörte sie ihren Namen rufen. Sie blieb stehen. Da gelangte der Ton deutlicher an ihr Ohr und sie erkannte Maximilians Stimme.